Der Text, der unserer Predigt zugrunde liegt, steht geschrieben im Kolosserbrief im ersten Kapitel, die Verse 24 bis 27. Nun freue ich mich in den Leiden, die ich für euch leide, und erstatte an meinem Fleisch, was an den Leiden Christi noch fehlt, für seinen Leib, das ist die Gemeinde. Ihr Diener bin ich geworden, durch das Amt, das Gott mir gegeben hat, dass ich auch euch sein Wort reichlich predigen soll, nämlich das Geheimnis, das verborgen war seit ewigen Zeiten und Geschlechtern, nun aber ist es offenbart seinen Heiligen, denen Gott kundtun wollte, was der herrliche Reichtum dieses Geheimnisses unter den Heiden ist, nämlich Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Gemeinde des Herrn, liebe Brüder und Schwestern, sind Pfarrer Geheimräte, die über geheime Glaubensartikel beraten, und sind Gemeindeglieder Sekretäre, die das Secret, das Geheimnis des Glaubens, streng unter sich zu halten haben, damit sich der christliche Glaube bloß nicht verbreite. Die Frage ist nicht ganz an den Haaren herbeigezogen, denn wir Christen verhalten uns oft so, als würden wir einem Geheimdienst oder einer Geheimorganisation angehören. Wir reden alltäglich über alles Mögliche und Unmögliche, aber meist nicht über unseren Glauben, nicht über unseren Herrn, nicht über das Reich unseres Herrn, als wäre das alles höchst geheimnisvoll oder gar exklusiv für Eingeweihte reserviert. Da schweigen wir wie ein Grab. Und nun scheint der Apostel Paulus unserem geheimnisvollen Verhalten gar zuzustimmen. An die Kolosser schreibt er doch tatsächlich von dem Wort Gottes als einem Mysterion, wie er auf Griechisch schreibt, als einem Geheimnis. Und in seinem ersten Brief an seinen früheren Schüler Timotheus schreibt er ausdrücklich von dem Geheimnis des Glaubens. Wortwörtlich schreibt er dort, groß ist, wie jedermann bekennen muss, das Geheimnis des Glaubens. Er ist offenbart im Fleisch, gerechtfertigt im Geist, erschienen den Engeln, gepredigt den Heiden, geglaubt in der Welt, aufgenommen in die Herrlichkeit. Geheimnisse sollen nicht bekannt werden. Sie sind grundsätzlich nur für Eingeweihte, für einen geschlossenen Kreis bestimmt. Plauderer kann man im Kreise von Geheimnisträgern nicht dulden. Was an Geheimakten, Geheimcodes, Geheimplänen, Geheimtexten oder Geheimzahlen nach außen dringt, schadet der geheimen Sache. So gesehen muss das Geheimnis des Paulus einen schweren Schlag erlitten haben, wird es doch bereits den Heiden gepredigt und ist es doch bereits der Welt bekannt, wie Paulus selber feststellt. Mit dieser Feststellung, die Paulus keineswegs als bedauernswert empfindet, rückt der Apostel das Verständnis des Glaubensgeheimnisses in das rechte Licht. Das Geheimnis des Glaubens ist kein Glaubensgeheimnis. Wir haben es bei dem Geheimnis des christlichen Glaubens vielmehr um ein offenes Geheimnis zu tun. Und gerade das macht dieses Geheimnis umso geheimnisvoller. Denn wie kann etwas Geheimnis sein, das in der ganzen Welt geglaubt wird und in die über alles hoch erhabene Herrlichkeit Gottes aufgenommen wird? Herrlichkeit Gottes? Als Paulus seinen Brief an die Kolosser schrieb, da war zumindest auf den ersten Blick von Gottes Herrlichkeit nicht viel zu sehen. Paulus verfasste den Kolosserbrief im Dunkel einer Gefängniszelle. Vier dicke und gut bewachte Mauern umgaben ihn und kerkerten ihn regelrecht ein. Doch ließ er sich davon nicht abhalten, seine Apostelarbeit zu verrichten. Er machte aus dem Kerker seine Kanzel. Übrigens, das deutsche Wort Kanzel ist mit dem deutschen Wort Kerker verbunden, hat dieselbe Wurzel. Also Paulus machte aus dem Kerker seine Kanzel, von welcher aus er seine Stimme nach außen hin erhob. Von Geheimnistuerei hielt er also gar nichts. Die Botschaft Jesu Christi sollte die Mauern durchbrechen und vielen Menschen in Kolosse und darüber hinaus erscheinen. Er hatte den Auftrag, wie er schreibt, dass ich das Wort Gottes in seiner Fülle predige, nämlich das Geheimnis, das verborgen war seit ewigen Zeiten und Geschlechtern, nun aber offenbart ist seinen Heiligen. Der Geheimnisträger Paulus spricht von dem größten Geheimnis überhaupt. Er spricht von Gott. Gott ist ein Geheimnis. Er ist sogar das mit Abstand größte und unermesslichste Geheimnis. Denn was weiß der Mensch schon von Gott? Zwar kann man per logischer Deduktion an der Schöpfung erkennen, dass es einen Schöpfer geben muss. Aber wer dieser Schöpfer und Erhalter genau ist, das verschweigt uns die Natur. Die wahre Identität Gottes bleibt ein Geheimnis. Dieses Geheimnis kann allein durch das Wort Gottes gelüftet werden. Und welches ist nun dieses Geheimnis? Dieses Geheimnis ist das Geheimnis der Liebe Gottes, die in seinem Sohn Jesus Christus ganz konkret Gestalt annahm. Diese Liebe ist total und ausnahmslos, richtig geheimnisvoll, für uns logisch denkende Menschen jedenfalls. Gott liebt die Welt, er liebt jeden Sünder, selbst den Größten, selbst den Abscheulichsten, das ist ein Geheimnis. Für viele Menschen ist diese Liebe Gottes, für jeden einzelnen Menschen, den er je geschaffen hat, ein regelrechter Skandal. Dieser nimmt die Sünder an, stellten die Pharisäer entsetzt und angeekelt, angewidert fest. Dass Gott seine persönlichen Rebellen und Gesetzesbrecher liebt, dass er Sünder in seine vergebende und rettende Liebe einschließt und sie von aller wohlverdienten Strafe erlöst und ihnen sogar unverdientes, ewiges Leben gibt, das ist für jede Menschenlogik ein Geheimnis. Und dass Gott die Nähe des sündigen Menschen sucht und in der Person des Sohnes gar selber Mensch wird, das ist jedem logisch denkenden Menschen ein Rätsel, ein Widerspruch, ja ein unlösbares, ein unverständliches Geheimnis. An diesem Geheimnis lässt sich die gewaltige Kluft, ja der radikale Gegensatz zwischen Menschenlogik und Theologik konkret erfassen. Gott ist im Fleische. Wer kann dies Geheimnis verstehen? Hier ist die Pforte des Lebens nun offen zu sehen, heißt es im Kirchenlied. Heute, am Fest der Erscheinung Jesu, am Epiphaniasfest, gedenken wir der ersten Heiden, der ersten heidenbestimmten sichtbaren Erscheinung des Gottessohnes. Weise aus dem Morgenland, die durch fromme Juden in Berührung mit Texten des Alten Testamentes gekommen waren, erkannten in einem besonderen Stern das göttliche Ankündigungszeichen der Geburt des verheißenen Messias. Das göttliche Wort, das sie zum Glauben erweckte, bewog sie, den neugeborenen König der Juden, den Heiland der Welt, auch ihr Heiland, zu suchen. Und so wie sie, machten sich danach in den ersten Jahrhunderten ganze Menschenmassen auf den Weg zum Herrn, dessen Geheimnis die Liebe und das Leben ist. Die Erscheinung des Evangeliums Jesu Christi hatte vor bald 2000 Jahren die antike Welt radikal verändert. Dieses Geheimnis der Liebe Gottes und des erlösten ewigen Lebens in Jesus Christus hat die alte Welt geistlich erneuert. Kirchenvater Augustin berichtet, ich zitiere ihn, Christus erschien, Epiphanias, Christus erschien der alten, hinsterbenden Welt, um sie zu erneuern. Epiphanias verändert die gefallene Welt, auch heute noch. Christus erscheint immer wieder und immer noch durch das kräftig wirkende Wort der Welt, um sie mit dem lebensverändernden Glauben zu bereichern, zu beschenken. Epiphanias darf also keineswegs als ein abgehacktes Geschehen der biblischen Geschichte angesehen werden. Epiphanias findet immer und überall dort statt, wo Gottes Wort gepredigt wird, sodass Gott durch dieses Wort den Menschen erscheint und Epiphanias hält. Wenn in unserer Welt geistlicher Umnachtung und gottferner Ahnungslosigkeit das helle Licht des lebendigen Wortes Gottes verkündigt wird, dann geschieht immer wieder wahrhaft Wunderbares. Wo immer dieses Wort, wie Paulus schreibt, in seiner Fülle, in seiner biblischen, göttlichen Fülle und Klarheit ohne Abstriche und ohne Verfälschung gepredigt wird, da findet Epiphanias statt. Da erscheint Gott sündigen und sterblichen Menschen in der Klarheit seines kraftvollen, lebendigen, göttlichen Wortes, das es vermag, in geistlich skeptischen Menschenherzen Vertrauen, Glauben entstehen und wachsen zu lassen. Und das macht unter der Welt Eindruck. Das in den ersten Jahrhunderten stattfindende Wunder der Epiphanie Christi war nicht nur für die Christen selber beeindruckend, sondern eben auch für die alte heidnische Welt, die über die Anziehungskraft dieses hell scheinenden Lichtes des Evangeliums regelrecht seufzte und klagte, wie etwa Plinius, der Statthalter der römischen Provinzen Bithynien und Pontus, denn der beklagte, ich zitiere ihn, nicht allein in den Städten, sondern auch in den Flecken und auf dem Lande hat sich die Ansteckung dieses Aberglaubens verbreitet. So nannte er den christlichen Glauben, Aberglauben. Ja, die abergläubige Welt seufzte, als sie sah, wie ihre Anhänger dem Christentum, Christus, dem Herrn, zuströmten. Wir sehen, wo Christus durch das Licht des Evangeliums erscheint, da passieren über alle Jahrhunderte Wunder. Da passiert das Wunder des Glaubens und des wahren Lebens. Und wo dieser Glaube entsteht, da machen sich dann zwangsläufig Menschen auf den Weg, um ihren Herrn anbetend zu preisen und zu loben, so wie die Weisen aus dem fernen Morgenland, die zum Jesuskind gekommen sind, um sich vor ihm gläubig zu verneigen und ihm außer den mitgebrachten vergänglichen Schätzen den Schatz ihres Herzens und ihrer Sinne schenkten, also ihre ganze Person ihm anvertrauten, sie ihm darbrachten, nimm hin, es ist mein Geist und Sinn, Herz, Seel und Mut, nimm alles hin und lass dir's wohlgefallen. Epiphanias bedeutet Erscheinung, Offenlegung des Geheimnisses des Glaubens, Offenbarung des Geheimnisses des Evangeliums von Jesus Christus. Und dieses Fest taugt darum überhaupt nicht für Geheimnistuerei, sondern vielmehr für Offenheit, für Mitteilsamkeit, für Redefreudigkeit und Kommunikationsfreudigkeit. Also, Epiphanias bedeutet statt Geheimniskrämerei Offenheit, statt Verschlossenheit Mitteilsamkeit, statt sich in Glaubensfragen durch Schweigsamkeit und unnahbare Einsilbigkeit hervorzutun, frei heraus und aufgeschlossen über den Herrn, über den Fürsten des Lebens reden. Statt konsequent den Mund zu halten, wenn ein Wort des Glaubenszeugnisses bitte erforderlich wäre, sollen wir Christi Zeugen unter unseren Mitmenschen sein. Denn Christus hat seiner Kirche nicht den Auftrag erteilt, dahin zu gehen in alle Welt, um die Welt anzuschweigen, sondern vielmehr in alle Welt zu gehen und aller Kreatur das Evangelium des Heils erscheinen zu lassen. Der Herr will über unsere Lippen in die Herzen unserer noch in der Finsternis des Unglaubens lebenden Mitmenschen hineingelangen. Der Herr will durch unser Zeugnis den Mitmenschen erscheinen. Der Herr will uns, will dich, will mich als seine Werkzeuge benutzen, um auch heute noch alltägliche Epiphanias halten zu können, um das Geheimnis des Glaubens an weitere Menschen zu vermitteln. Und es ist der Auftrag von uns Eingeweihten, die Ahnungslosen außerhalb der einen heiligen christlichen Kirche, die wir im dritten Artikel bekennen, liebevoll zu benachrichtigen. Gerade wir Christen einer lutherischen Bekenntniskirche sind aufgerufen, den Menschen dieses einst durch den Dienst der Landeskirchen so gesegneten Landes das helle Licht des Evangeliums wieder hell scheinen zu lassen. Denn auf weiten kirchlichen Fluren ist es in Luthers Land dunkel geworden. Wir dürfen nicht aus falscher Bescheidenheit, weil wir so klein sind und so wenig wären, das Licht Jesu Christi unter den Scheffel stellen, sondern es vielmehr nach allen unseren Kräften im ganzen Land scheinen lassen, und zwar hell scheinen lassen. Luther war alleine, wir sind über 30.000. Das Wort Gottes soll durch uns in seiner Fülle im Land, unter unserem Volk, unter den Völkern Europas verkündigt werden. Das ist unser Auftrag. Und wenn wir diesem Auftrag Gottes nachgehen, dann erfüllt sich immer wieder, was so schön von dem Propheten Jesaja in seinem zweiten Kapitel berichtet wird. Er schreibt: Alle Heiden werden herzulaufen und viele Völker werden hingehen und sagen: Kommt, lasst uns hinaufgehen zum Berg des Herrn, zum Hause des Gottes Jakobs, dass er uns lehre seine Wege und wir wandeln auf seinen Steigen. Abschließend: Als Christen, die sich zu den Gottesdiensten halten, haben wir, liebe Brüder und Schwestern, das besondere Glück, allsonntäglich Epiphanias erleben zu dürfen. Denn hier in diesem gottgeweihten Haus bewahrheitet sich allwöchentlich im kleinen Kreis die Epiphanie des Herrn in Wort und Sakrament. Durch diese Gnadenmittel erscheint uns der tröstende, vergebende und glaubensstärkende Herr. Wie könnten wir unter diesen glücklichen Umständen auf den lieblosen Gedanken kommen, unser erlösendes Geheimnis des Glaubens, das ja allen Menschen gilt, anderen zu verschweigen? Wir sind doch Glieder der sich weltweit verbreiten sollenden Kirche des Herrn und eben keiner Geheimgesellschaft. Die erlösende Botschaft Jesu gilt allen Menschen und soll durch uns Christen auch allen Menschen erscheinen. Darum sagen wir mit den Aposteln Petrus und Johannes: Wir können es ja nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Amen.